Wer hat inzwischen schon Psalm 23 auswendig gelernt? Okay, da sind einige Hände hochgegangen. Wahrscheinlich manche konnten es schon, andere haben es jetzt erst auswendig gelernt, diesen wunderbaren Psalm. Und ich glaube, dass man diesen Psalm wirklich zu einer Art Lebensmotto machen kann. Psalm 23, das ist Programm. Wir haben das auch letztes Mal schon durchgenommen und gehört. Ich habe es euch erklärt anhand von Psalm 22, 23 und 24. Im Psalm 22 hast du prophetische Worte zur Kreuzigung von Jesus. Vers 2 vom Psalm 22 wird von Jesus wortwörtlich so am Kreuz gesagt, wiederholt. Das ist es, womit er seinen Kreuzestod, beziehungsweise das, was er dort erlitten hat, sozusagen kommentiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22 ist also ein prophetischer Hinweis auf das Kreuzesgeschehen und somit auch auf die Zeit vor der Gemeinde, auf die Zeit vor der, wo wir jetzt drin leben. Psalm 24 wiederum, wenn du den Schluss vom Psalm 24 liest, dann hast du dort einen Hinweis auf die kommende Zeit, auf das kommende Zeitalter, auf das Zeitalter der Herrlichkeit, wo der Herr der Herrlichkeit einziehen wird, wo gesagt ist, dass die Tore sich weit machen sollen, dass wir die Tore hoch machen sollen, damit der Herr der Herrlichkeit einziehen kann. Und Psalm 23, so sagen es die Ausleger und es ist gut nachvollziehbar, beschreibt die Zeit, in der wir jetzt leben. Psalm 23 ist Gottes Programm für die Zeit, in der wir jetzt leben. Seit der Auferstehung Jesu Christi, seit seiner Himmelfahrt, seit Pfingsten. Und weil das das göttliche Programm ist für diese Zeit, tun wir gut daran, uns vertraut zu machen mit diesem göttlichen Programm. Siehst du, wenn irgendjemand eine Veranstaltung abhält und ein Motto herausgibt für diese Veranstaltung, wenn du an eine Konferenz gehst und es gibt ein bestimmtes Motto, einen Bibelvers, der diese Konferenz durchzieht, begleitet, dann solltest du diesen Vers oder dieses Motto einmal gehört haben, beziehungsweise dich damit vertraut machen und es dir einverleiben, es dir zu eigen machen. Und so ist es auch mit Psalm 23. Psalm 23 kann und soll unser Leben begleiten. Und ich denke, dass es uns anders gehen wird, dass wir viele Dinge anders sehen werden, dass wir lernen, mit Gottes Augen zu sehen, wenn wir diesen Psalm kennen und zu unserem Lebensmotto oder zu einer Art Lebensmotto zumindest machen. Es muss ja nicht das Einzige sein, aber es eignet sich sehr gut dafür. Ich habe letztes Mal wieder ein Zitat an den Anfang gestellt, von Immanuel Kant, ihr erinnert euch, und möchte heute ein Zitat von Martin Luther hier an den Anfang stellen. Er sagt nämlich, lieber Herr, ich weiß, dass du noch mehr hast. Es wird mir in dir nicht mangeln. Denn wenn es notwendig wäre, die Himmel müssten noch Gulden regnen. Also in der ihm eigenen altertümlichen Sprache sagt er hier, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wenn es notwendig wäre, dann würden selbst Taler oder Gulden vom Himmel regnen. So gut ist der Herr. Und damit kommen wir heute zu diesem zweiten Teil von Vers 1 im Psalm 23, nämlich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist es nicht schon beachtlich, dass David diesen Schluss zieht, diese Schlussfolgerung zieht, zwischen dem, dass er sagt, der Herr ist mein Hirte, und gleich seine Schlussfolgerung daraus ist, mir wird nichts mangeln. Wir überlesen das so einfach, wir haben es vielleicht schon 100 Mal gelesen, bekannt, gebetet und denken uns nicht viel dabei, aber David hat sich etwas dabei gedacht. Seine erste Schlussfolgerung war, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder du könntest auch sagen, deswegen wird mir nichts mangeln. Weil der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Wären Menschen meine Hirten, so würde es mir sehr wahrscheinlich mangeln. Müsste ich mich auf den natürlichen Lauf der Dinge verlassen, dann würde mir ganz bestimmt mangeln. Seht ihr, es ist normal und gehört mit zum Lauf der Dinge, dass von Zeit zu Zeit Mangel entsteht. Dass Krisen entstehen, wie Wirtschaftskrisen zum Beispiel, wo Mangel herrscht. Dass du nicht immer im Leben haben wirst, was du gerne möchtest oder was dir vielleicht deiner Meinung nach auch zusteht. Aber wenn der Herr dein Hirte ist, dann hast du einen Hirten, der weit über das hinausgeht, was du ansonsten haben könntest. Der Herr ist mein Hirte, deswegen wird mir nichts mangeln. Ich könnte sagen, mein irdischer Vater ist mein Hirte, Aber dann kann ich nicht sagen, mir wird nichts mangeln. Ich könnte sagen, mein Arbeitgeber ist mein Hirte. Er sorgt nach bestem Wissen dafür, dass ich auf grünen Auen weiden kann. Nein, mir wird mangeln, wenn ich mich auf meinen Arbeitgeber verlasse. Wir könnten hier auch die Frage stellen, wer ist unsere Quelle? Auf wen vertrauen wir? Auf wen verlassen wir uns? An welche Quelle sind wir angeschlossen? Nun, David, wenn er das sagt, steht in einer gewissen Tradition. Er sagt das nicht als Erster, er sagt es nicht aus dem hohlen Bauch, sondern er steht in einer langen Tradition, könnte man sagen, nämlich der Tradition, dass der Herr, der Hirte des Volkes Israel, war und ist schon lange, bevor David das Licht der Welt erblickt hat. Das Wort in Psalm 23, Vers 1, welches Mangeln ausdrückt, ist das hebräische Wort Chaser. Chaser. Nun habe ich mir die Mühe gemacht und ein paar Stellen nachgeschlagen, wo dieses Wort noch erscheint. Das sollten wir immer tun, wenn wir ein umfassendes Schriftstudium machen wollen, wenn wir wissen wollen, was meint er damit genau oder was könnte er noch damit meinen? Chaser. Erscheint zum Beispiel auch in 5. Mose 2, Vers 7. Unser Thema heute Morgen lautet, mir wird nichts mangeln. Halleluja. Sag doch einfach mal mit mir zusammen, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. 5. Mose 2, Vers 7. Hier heißt es, denn der Herr, dein Gott, hat dich in allem Tun deiner Hand gesegnet. Seht ihr, das ist Teil davon. Das ist Teil dieses göttlichen Programms. Das ist Teil von Psalm 23. Das ist Teil von mir wird nichts mangeln, dass der Herr das Werk deiner Hände segnet. Luther hat wahrscheinlich bewusst gesagt, wenn es notwendig wäre, die Himmel müssten noch Gulden regnen. Aber normalerweise ist das nicht notwendig. Und wir liegen falsch, wenn wir uns darauf verlassen, dass die Gulden vom Himmel fallen. Sondern im Normalfall ist es eher so, dass der Herr das Werk unserer Hände segnet und uns deswegen nichts mangelt. Das ist der normale Weg. Wenn das aber alles nichts hilft, dann regnen die Gulden vom Himmel, könnte man sagen. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in allem Tun deiner Hand gesegnet. Er gab Acht auf deine Wanderung durch diese große Wüste. Diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Halleluja. Es hat dir an nichts gemangelt. Gott redet hier zum Volk Israel nach der Wüstenwanderung, nachdem sie ins verheißene Land gekommen waren. Er erinnert sie daran, was sie erlebt haben, wie sie den Herrn als ihren Hirten erfahren haben, könnte man sagen. Der Herr hat alles Werk ihrer Hände gesegnet, auch während der Wüstenzeit, auch während der Wüstenwanderung. Was haben sie denn dort gemacht? Sie haben vieles gemacht. Sie haben einen ersten Tempel bzw. ein Zelt aufgestellt, um Gott dort anbeten zu können. Der Herr musste das Werk ihrer Hände segnen, damit sie ihn in einer würdigen Art und Weise loben und preisen und anbeten konnten. Und das hat der Herr getan. Denkst du nicht, dass sie diese 40 Jahre in der Wüste auch mit Geschäften verbracht haben, mit Arbeiten, mit Handwerk, mit Kunsthandwerk, mit Dingen, die sie hervorgebracht haben? Amen. Sie haben nicht gesagt, so diese 40 Jahre Wüstenwanderung, das müssen wir jetzt einfach über uns ergehen lassen, haben die Hände in den Schoß gelegt und gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei. Nein, sondern sie haben gearbeitet, sie waren fleißig. Sie haben getan, was sie wussten, dass es richtig ist zu tun. Und deswegen konnte der Herr das Werk ihrer Hände segnen. Und deswegen kann es hier am Schluss heißen, es hat dir an nichts gemangelt. Und ich bin überzeugt davon, wenn du eines Tages zurückblicken wirst auf dein Leben, wenn du diesem Programm gefolgt bist, wenn du den Herrn nicht verlassen hast, wenn du den Herrn nicht verleugnet hast, wenn du dich an sein Wort gehalten hast und nicht anderen Stimmen mehr geglaubt hast als dem Wort Gottes, dann wirst auch du am Ende sagen können, es hat mir an nichts gemangelt. Es gab zwar Zeiten, wo ich nach mehr Ausschau hielt, es gab Zeiten, wo ich anfing, mich nach mehr auszustrecken. Und diese Zeiten habe ich vielleicht als Mangelzeiten empfunden, aber letzten Endes habe ich das Ziel erreicht. Wir haben letztens mal gesehen, dass auch David sehr wohl Situationen hatte, wo ihm mangelte. Jesus selbst attestierte es ihm. Jesus selbst sagt, wisst ihr nicht, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und die bei ihm waren? Aber es blieb nicht so. Sondern David legte den Weg vom Hirtenjungen in den Thronsaal letzten Endes zurück. Und er starb in großem Reichtum, in großem Ansehen, mit einer großen Familie, mit einem großen Heer, mit großen Erfolgen, mit großen Segnungen, die er erlebt hatte. Er konnte am Ende zurückblicken und sagen, mir hat nichts gemangelt. 5. Mose 8, Vers 9 ist eine weitere Stelle, wo dieses hebräische Wort chaser vorkommt. Und hier heißt es, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Die Formulierung, in dem es dir an nichts fehlen wird, ist die Übersetzung von chaser. Oder du könntest auch sagen, du wirst in ein Land kommen, wo du keinen Mangel haben wirst, wo es dir an nichts fehlen wird. Halleluja! Nun, welches Land ist das? Es ist das verheißene Land. Was ist unser verheißenes Land? Ist unser verheißenes Land, dass wir irgendwann völlig frustriert und enttäuscht aus der Schweiz wegziehen, auswandern und ein neues Leben beginnen in Thailand, in Koh Samui, in Amerika, in Australien, Neuseeland oder wohin sonst die Leute so verschlägt, die bei diesen Auswanderershows mitmachen? Ist das Gottes verheißenes Land für uns? Nein. Wenn wir diese Perspektive haben, vielleicht, möglicherweise ist das unser Weg, ja? Aber es ist nicht abhängig davon. Gott kann uns da segnen, wo wir sind. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das siehst du auch bei diesen vielen Auswanderern. Mein neues Leben irgendwo. Diejenigen, die es hier nicht geschafft haben, schaffen es häufig auch dort nicht. Warum? Weil sie vielleicht nicht wissen, was Arbeiten heißt. Weil sie nicht wissen, was es bedeutet, fleißig zu sein. Weil sie ihre 7 Sachen hier nicht zusammen hatten. Werden sie auch dort nicht zusammen haben. Da ist so viel Naivität dabei. Also ich gucke diese Shows inzwischen nicht mehr. Du schlägst manchmal die Hände über dem Kopf zusammen und denkst, wie kann man nur? Kann man nur so dumm sein? Denkst du, die erwarten dich in Thailand, warten nur darauf, dass du dort deine Strandbar eröffnest? Wir müssen es lernen, den Segen Gottes und dass uns nichts mangelt, hier zu erfahren, wo wir sind. Der Herr hat uns hier gesetzt. Du kannst sagen, ja, aber ich bin so unzufrieden und die Schweizer Mentalität, damit kann ich einfach nicht leben, das ist mir so zuwider. Ich möchte lieber in den Süden, ich möchte lieber da oder dorthin, wo oder nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten und so weiter. Das ist keine Lösung. Im Moment bist du hier. Im Moment bist du hier und sollst hier gesegnet werden und sollst hier ein verheißenes Land empfangen. Das verheißene Land, das Gott für uns hat, ist ein geistliches Land mit Auswirkungen im natürlichen Bereich. Das heißt, du kannst, nehmen wir an, du siehst dieses Land hier nicht als einen Garten Eden. Ist es auch nicht, aber du kannst es in einen Garten Eden verwandeln. Was wäre das Ziel Gottes gewesen mit Adam und Eva im Paradies? Meinst du nicht, dass bald einmal diese Familie Adam und Eva zu groß gewesen wäre für das Paradies? Ich glaube, dass es Gottes Plan war, den ganzen Erdboden, die ganze Erdkugel zu einem Garten Eden zu machen. Und das war nicht so. Der Garten Eden hat da eine Grenze, wie du dich erinnerst, die verschlossen war, nachdem sie gefallen waren. Ich glaube, dass es Gottes Ziel gewesen wäre, den Garten Eden auszubreiten über die ganze Erde. 1. Könige 17, Vers 14 ist eine weitere Stelle, wo dieses Wort chaser vorkommt. Und auch hier siehst du wieder Gottes Programm, keinen Mangel zuzulassen für die, die an ihn glauben. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird, auf den Erdboden. Wir lesen hier vom Propheten Elisa, der zu dieser Witwe in Zarpath gesandt war und ihr das Letzte abverlangte. Er forderte von ihr eine Glaubenshandlung. Sie war gerade dabei, für sich und ihren Sohn eine letzte Mahlzeit zu bereiten und danach zu sterben. Ihr Selbstzeugnis war, ich gehe hin und backe einen Kuchen, ein Brot für mich und meinen Sohn, danach sterben wir. Und Elisa hatte die Dreistigkeit zu ihr zu sagen, geh hin, backe zuerst mir einen Kuchen. Bring zuerst mir etwas zu trinken, bring zuerst mir etwas von dem, was du noch hast. Er hatte die Dreistigkeit, das zu tun. Und sie hatte die Glaubenskraft, dem zu folgen. Und deswegen konnte Elisa zu ihr sagen, das ist die Verheißung des Herrn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Das Öl im Krug soll nicht abnehmen. Das ist die Übersetzung wieder von mir wird nichts mangeln. Mir wird kein Öl mangeln. Halleluja. Wir werden noch auf die geistliche Bedeutung dieser Aussage zu sprechen kommen. Du weißt ja, David sagt im Psalm 23 auch, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Und das ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern es ist bildlich zu verstehen für das Vorhandensein der Salbung. Halleluja. Und so könntest du auch einen Vers wie diesen als Hinweis auf die Salbung, die Wichtigkeit und die Verfügbarkeit der Salbung verstehen. Das Öl im Krug wird nicht abnehmen. Die Salbung wird nicht abnehmen. Die Salbung in deinem Leben, die Salbung in dieser Gemeinde, die Salbung hier auf dieser Erde wird nicht abnehmen, sondern sie wird ausreichen, sie wird zunehmen, sie wird dazu reichen, dass wir das Werk Gottes auf dieser Erde tun können. Aber auch hier wieder, du siehst, die Witwe und ihr Sohn, sie überlebten. Elisa überlebte. Ihnen mangelte nichts. Psalm 34, Vers 11 ist eine weitere Stelle, wo David selbst dieses Wort erneut gebraucht. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Oder anders gesagt, ihnen wird nichts mangeln. Ihnen wird es an nichts fehlen. Bedingung lautet, die den Herrn suchen. Suchst du den Herrn? Katharina hat es heute Morgen gesagt in Bezug auf die Anbetung. Suchst du den Herrn, kommst du nach vorne, beziehungsweise suchst du ihn in der Anbetung. Du musst nicht nach vorne kommen, aber es ist wahr, der Herr ist vorn. Der Herr ist die Vorhut. Der Herr läuft dir voran. Der Herr geht dir voran. Der Herr zeigt dir den Weg und du sollst ihm folgen. Du sollst ihn suchen. Halleluja. Und wenn du ihn suchst, dann lässt er sich finden. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Was bedeutet es, dass Gott sich uns naht? Dass wir eine Gänsehaut haben, die uns den Rücken runterläuft? Dass uns kalte Schauer überkommen? Oder was bedeutet es, dass Gott sich uns naht? Wenn Gott sich dir naht, dann bedeutet es das, was hier steht, du wirst kein Gut entbehren. Ja, willst du etwa behaupten, Pastor Manfred, dass Gott sich manifestiert in materiellen Segnungen in meinem Leben, dadurch, dass ich keinen Mangel habe? Ja, genau das will ich sagen. Und ich kann dir eins sagen, das ist ein bisschen besser als eine Gänsehaut. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist gut, manchmal hier zu sitzen und so ehrfürchtig und versunken in den Geist zu sein, dass du merkst, Gott ist da. Ich spüre es auf meiner Haut. Aber das ist ein sehr flüchtiger Moment. Nicht wahr? Wir alle haben es schon erlebt, aber genauso schnell, wie es kam, war es auch wieder weg. Aber das, was bleibt, sind die Erinnerungen, sind die Gelegenheiten, wo du sagen kannst, hier hat Gott mich handfest gesegnet. Ich kann es dir heute noch zeigen. Ich kann dir heute noch die Überweisung zeigen. Ich kann dir heute noch das zeigen, was ich mir davon kaufen konnte, etc. Ich kann dir heute noch die Veränderung zeigen, die daraus entstanden ist in meinem Leben. Gott ist interessiert an handfestem Segen, um sich zu verherrlichen hier auf dieser Welt. Wir alle kennen diese Verse und diese Aussagen der Schrift, wo es heißt, mein ist die Erde und alles, was darauf ist. Mein ist das Vieh auf 1000 Bergen. Nun, das ist so im Geist. Wissen wir das? Ja, wir anerkennen das. Gott gehört der Erdboden. Aber was denkst du, was Gott möchte, was damit passiert? Ist das nur einfach ein Besitzanspruch, der da formuliert wird? Damit die Besitzverhältnisse klar sind? Gott möchte, dass das, was die Erde hervorbringt, in deine und meine Hände kommt. Weil er weiß, dass wir die Dinge in seinem Sinn verwalten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Nun kommen wir ins Neue Testament. Im Neuen Testament sehen wir eine Stelle, und zwar im Johannesevangelium, die sehr, sehr stark mit Psalm 23 und der Aussage von David, der Herr ist mein Hirte, korrespondiert. Und zwar da, wo Jesus selbst sagt von sich, ich bin der gute Hirte, wo er sich selbst mit einem Hirten vergleicht. Es ist immer gut, wenn wir solche Dinge auf eine neutestamentliche Grundlage stellen können. wenn wir nicht nur uns im Alten Testament bewegen und denken, ja, wird schon irgendwie eine Stimme für uns. Nein, sondern wir stehen viel besser da, wenn wir diese Dinge aus dem Neuen Bund, aus dem Neuen Testament herleiten können. Lass uns einmal Johannes 10, Vers 10 lesen. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Und das ein bisschen herausarbeiten, was Jesus dort sagt. Und so herausfinden auch eben, warum Jesus unser guter Hirte ist. Johannes 10, Vers 10, hier heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich lasse das einfach mal ein bisschen wirken. Halleluja. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ja. Schon besser, immer noch nicht wirklich begeistert über dieses wunderbare Wort, aber lassen wir das jetzt. Jesus hält es für richtig und notwendig, zuerst einmal eine Gegenüberstellung zu machen. Er sagt nämlich, wer er nicht ist. Merkst du es? Jesus sagt, wer er nicht ist. Wer ist Jesus nicht? Er ist nicht der Dieb. Jesus stellt aber auch fest, dass es einen Dieb gibt. Das ist interessant, nicht wahr? Muss man das feststellen? Ja, muss man feststellen. Denn die Leute neigen dazu, und ich rede von Gläubigen, die Leute neigen dazu, auch das Werk des Diebes Gott zuzuschreiben. Der Herr hat mir dies und das genommen. Der Herr hat mich erfahren lassen, Beraubung. Der Herr hat mir dies und jene Krankheit geschickt. Der Herr hat es zugelassen, dass ich in Mangel hineinkam und so weiter und so fort. Wir hören immer wieder solche Aussagen und sie sind grundfalsch. Du hast ein falsches Bild von Gott. Du weißt nicht, wer Gott wirklich ist. Du hast die Unterscheidung nicht gemacht, wo der Dieb anfängt und aufhört und wo der gute Hirte anfängt und aufhört. Und da ist eine klare Linie dazwischen, die du anhand dieser Stelle völlig klar und eindeutig definieren kannst. Diese Linie ist so klar wie die Linie, die hier durch die Stühle geht. Nämlich, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Der Rückschluss, den du hier ziehen kannst, ist auch klar. Nämlich, alles, was verdirbt, alles, was schlachtet, alles, was stiehlt, muss demzufolge der Dieb sein. Nicht wahr? Kann man einen solchen Schluss ziehen? Ich meine schon. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Leben, könntest du sagen, ist hier die Antithese zu stehlen, schlachten und verderben. Wenn ihr etwas stiehlt, schlachtet und verdirbt, dann raubt es dir das Leben. Der Gegenpol dazu ist das Leben selbst. Jesus verwendet hier das griechische Wort Zoe. Zoe für Leben von göttlicher Qualität, Leben von ewiger Qualität. Nicht das ewige Leben, das wäre eine andere Formulierung, sondern Leben, das eine Qualität hat, die Gott eigen ist. Leben, so wie du es im ewigen Leben haben wirst, aber schon hier auf dieser Erde. Denn eins ist ja klar, nämlich der Dieb wird im Himmel nicht mehr sein. Jesus sagt, wir sollen uns Schätze sammeln im Himmel, wo Diebe nicht durchgraben können. Amen. Also wissen wir auch, dass es dort keinen Dieb mehr geben wird. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Johann Albrecht Bengel, ein Bibelübersetzer aus dem 18. Jahrhundert, hat diesen Vers folgendermaßen, und zwar richtig übersetzt, der Dieb kommt nicht, denn nur, dass er stehle und schlachte und verderbe. Mit anderen Worten, das ist die einzige Art und Weise, wie der Dieb kommt. Der einzige Grund, warum er kommt. Die Rede ist hier vom Teufel, das wissen wir. Von dem Jesus an anderer Stelle sagt, dass er ein Lügner ist und der Vater, also der Ursprung der Lüge. Der Dieb kommt nicht, denn nur, dass er stehle und schlachte und verderbe. Wann immer du dieses Werk siehst, dann weißt du, der Dieb war am Werk. Dann geh nicht hin und überlege und frage, o Herr, war das von dir? O Herr, was willst du mich dadurch lehren? Was willst du mir beibringen, Herr? Manchmal höre ich den Herrn sagen, ich möchte dir beibringen, deine Bibel zu lesen. Ich möchte dir beibringen, ein biblisches Gottesbild zu haben, sodass du nicht die Dinge, die vom Dieb kommen, die der Dieb tut, mir in die Schuhe schiebst. Denn eines ist klar, und das ist der Grund, warum diese falsche Haltung so verheerend ist, ein Gott, den du mit Beraubung zusammenbringst, den kannst du nicht wirklich lieben. Hast du dich auch schon gefragt, warum fällt es mir manchmal so schwer, Gott zu lieben? Oder warum fällt es manchen Menschen so schwer, Gott wirklich zu lieben, sich ihm anzuvertrauen? Wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen, weil sie zu viele Dinge mit ihm in Verbindung bringen, die nichts mit ihm zu tun haben. Das Einzige, was mit ihm zu tun hat, ist gemäß den Worten Jesu, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung gelesen. Und in der Elberfelder Übersetzung ist es so, dass es heißt, und es in Überfluss haben, sprich, das Leben im Überfluss haben. Dieses es in steht aber gar nicht im Text. Wortwörtlich müsstest du lesen, damit sie Leben und Überfluss haben. Das heißt, Jesus ist nicht nur gekommen, um uns eine neue Lebensqualität zu geben. Das ist schon sehr viel wert. Amen. Halleluja, du kannst dich freuen, trotz aller Umstände. Du weißt, dass du einen Platz in der Herrlichkeit hast. Du weißt, dass du die Ewigkeit mit Jesus verbringen wirst. Du kannst dich freuen in ihm. Du bist eine neue Schöpfung in ihm. Du bist seine Gerechtigkeit in ihm. Wunderbar, eine völlig neue Lebensqualität. Aber Johannes 10, Vers 10 sagt, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben und Überfluss zu geben. Mit anderen Worten, nebst diesen geistlichen Qualitäten soll auch handfester Überfluss ein Teil deiner Gotteserfahrung sein. Halleluja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Mir werden nicht nur keine geistlichen Güter mangeln. Seht ihr, da kommen dann immer diese selbsternannten Theologen und sagen und behaupten, ja, das ist alles nur geistlich zu verstehen. Weißt du denn nicht, Bruder, im Epheserbrief heißt es, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Nun, wenn Jesus selbst hier sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wenn David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann bezieht sich das auch rein sprachlich sicher nicht nur auf geistliche Segnung, sondern auf alles, was du dir nur vorstellen kannst. In Johannes 10, Vers 11, also im nächsten Vers, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Was erwartest du von einem guten Hirten? Was hast du für eine Erwartung von einem guten Hirten in Bezug auf die Schafe? Was denkst du, was Schafe von einem guten Hirten erwarten können? Saftiges Gras, saftige Weiden, genau, Amen. Grüne Auen. Sie können erwarten, dass er sie auf eine Weide führt, wo sie etwas zu fressen bekommen, wo sie also Nahrung bekommen. Das gilt für Schafe im ganz unmittelbaren Sinn. Schafe brauchen keine geistliche Nahrung. Nicht wahr? Schafe brauchen keine geistliche Nahrung, sie brauchen Gras und Wasser. Wahrscheinlich noch einiges anderes an Zusatzstoffen, an Zusatznahrung, aber das ist wahrscheinlich ihr Grundnahrungsmittel. Gras und Wasser. Und das sollen sie haben. Ein guter Hirte wird dafür sorgen, dass die Schafe zu fressen bekommen. Dein guter Hirte wird dafür sorgen, nicht nur, dass du geistliche Nahrung hast, sondern dass du handfeste, materielle Nahrung hast. Und wenn wir von einem guten Hirten reden, dann reden wir nicht von einem, der es gerade so kärglich, das Minimalmaß, das, was du unbedingt brauchst zum Überleben, dir nur das gibt. Sondern wenn wir von einem guten Hirten reden, dann reden wir von einem, der mehr als genug gibt. Und der nicht wartet, bis die Weide abgefressen ist, bis zum geht nicht mehr und sagt, komm, dort hat es auch noch einen Halm. Wieso hast du den nicht gefressen? Sondern der rechtzeitig dich auf eine frische, grüne, saftige Weide führen wird. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Das ist im Zusammenhang mit Jesus hier natürlich von großer Bedeutung. Es stimmt auch für einen normalen, natürlichen, menschlichen Hirten, nämlich die Bereitschaft, für die Schafe sein Leben zu lassen, wurde von einem Schafhirten gefordert zur damaligen Zeit. Deswegen kann David sagen, wie wir letztes Mal gesehen haben, wenn ein Bär oder ein Löwe kam, um ein Lamm zu reißen, lief ich ihm hinterher, entriss es ihm und wenn er es nicht lassen wollte, schlug ich ihn tot. Nun, du kannst eins und eins zusammenzählen und es ist klar, dass David dabei auch sein Leben hätte verlieren können. Denn gegen einen Bären, gegen einen Löwen anzutreten, ich meine, ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50. Wirklich wohlwollend gesprochen. Ja? Eigentlich würden wir eher sagen, also wenn er überhaupt eine Chance hat, dann vielleicht 1%. Aber mit großer Zuversicht hat David gesagt, habe ich das gemacht. Nun, wenn Jesus sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, dann meint er das natürlich in einem viel höheren Sinn. Und er hat das auch eingelöst. Amen. Und es war nötig, dass er das einlöste. Immer so um Ostern rum kommen wieder diese seltsamen Diskussionen auf, ob Jesus wirklich hätte sterben müssen, um sein Ziel zu erreichen. Und im Zusammenhang damit auch die Frage, könnte Jesus Judas nicht eigentlich dankbar sein dafür, dass er ihn ans Kreuz gebracht hätte? So die Nachfolger von Judas, die Leser des Judas-Evangeliums, liebäugeln mit solchen Gedanken. Aber ich kann dir nur sagen, also solche Leute haben nicht viel verstanden davon, was das Evangelium ist und was das Evangelium eigentlich beinhaltet. Der Tod Jesu Christi war für unsere Erlösung absolut notwendig. Und was Judas betrifft, so sagt Jesus, es muss zwar so geschehen, wehe aber dem, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Hast du noch Fragen? Muss man darüber einen Spiegelartikel schreiben? Oder sonst irgendetwas in irgendeiner Zeitschrift? Oder die Blätter füllen damit? Hey, hallo? Das ist der Inbegriff unseres Glaubens, dass einer für die anderen starb. Und glauben wir bitte doch der Schrift, wenn Jesus sagt, es muss so geschehen, wie die Schriften sagen, aber wehe dem, durch den es geschieht? Ich habe keine Fragen mehr, wenn ich das weiß. Jesus musste sterben und durch seinen Tod ist der große Austausch geschehen. Der große Austausch. Und zwar auf drei Ebenen. Geistlich, seelisch und physisch. Auf diesen drei Ebenen hatte der Tod Jesu Christi eine Auswirkung. Und zwar eine große Auswirkung. Und aufgrund dieser Auswirkung, dass Jesus sein Leben gelassen hat für seine Schafe, haben wir keinen Mangel. Woher weiß ich das? 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Worauf bezieht sich das? Das bezieht sich letztlich auf das Kreuzesgeschehen. Jesus wurde im äußersten Sinne und im absoluten Sinne arm, als er am Kreuz hing, damit du und ich reich werden können. Geistlich, seelisch und materiell. Halleluja. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird keine Gerechtigkeit mangeln. Mir wird keine geistliche Segnung mangeln. Mir wird kein Zugang zum Thron Gottes mangeln. Mir wird aber auch keine Freude mangeln in meiner Seele, keine Zuversicht, die ich brauche in meiner Seele, keine Möglichkeit zur Sinneserneuerung. Mir wird aber auch nichts Materielles mangeln. Natürlich ist das die unterste Ebene, wenn du so willst. Aber letztlich die, wo der Reifen auf die Straße kommt. Weißt du, wir können uns lange etwas vorlügen über geistliche Segnung. Wenn es irgendeinen Weg gibt, wie ich überprüfen kann, ob du wirklich in dem geistlichen Segen lebst, von dem du sagst, dass du darin lebst, dann bitte zeig mir diese Methode. Ich wäre sehr interessiert daran. Außer dass ich sehe, dass du in deinem Leben deine sieben Sachen zusammen hast, dass du aufsteigst und nicht hinabsinkst, dass du das Haupt bist und nicht der Schwanz, dass du nur immer höher steigst und nicht niedersinkst. Nun, das ist keine Garantie dafür. Bitte versteht mich nicht falsch. Das ist keine Garantie dafür, dass jemand gottesfürchtig lebt. Aber bei jemandem, der ansonsten gottesfürchtig lebt, ist es doch ein deutliches Zeichen dafür, dass er von Gott gesegnet ist. Und dass der geistliche Segen, den er verstanden hat, auch eine Auswirkung hat in sein natürliches Leben, dass es nicht nur eine religiöse Phrase für ihn ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oh Schatz, wie zahlen wir die Rechnung wieder, Dämon? Traveler Dollar sagt das immer so schön. Ja, die Leute in der Gemeinde schreien sie Halleluja, der Herr ist mein Versorger. Und kaum kommen sie nach draußen auf den Parkplatz und die Frau erinnert sie daran, du, wir müssen noch neue Schuhe für unsere Kinder kaufen. Woher soll ich jetzt das Geld haben für neue Schuhe, um Himmels Willen? Immer kommst du mit diesen Anforderungen. Ich habe kein Geld für neue Schuhe. Aber der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln, ja? Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch Paulus wusste das und hat darin gelebt. Und auch er hatte Zeiten des Mangels, aber aufs Ganze gesehen konnte er dennoch sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich bin überzeugt, rückblickend auf sein Leben, wird auch Paulus gesagt haben, in all diesen Jahren, auch in den Entbehrungen, weiß ich, der Herr ist mein Hirte gewesen. Nun, lasst uns noch zu dieser Formulierung, er lagert mich auf grünen Auen kommen. Das ist der erste Teil vom nächsten Vers. Er lagert mich auf grünen Auen. Nun, ich sage meistens, er weidet mich auf grünen Auen. Aber das Wort, welches hier im Hebräischen erscheint, ich habe so einen Mix, glaube ich, auswendig gelernt, vom Psalm 23 aus verschiedenen Übersetzungen. Aber eigentlich heißt es, er lagert mich auf grünen Auen. Das ist von Bedeutung. Er weidet dich nicht nur, es ist nicht nur eine Durchreise, sondern es ist ein Lagern und auch ein zur Ruhe kommen. Das Wort bedeutet auch zur Ruhe kommen. Er führt mich in die Ruhe hinein, die ich habe auf grünen Auen. Er lagert mich dort. Mit anderen Worten, er hat keine Hast. Es geht nicht sofort wieder weiter. Es ist nicht gerade noch genug Zeit, um zu fressen, sondern er lagert mich. Ich bin dort zu Hause und ich kann dort zur Ruhe kommen. Ludwig Albrecht, ein deutscher Bibelübersetzer, übersetzt, auf grünen Auen lässt er mich ruhen. Ist das nicht gute Nachricht? Möchtest du gerne ruhen auf grünen Auen? Und nicht von Anlass zu Anlass und von Weide zu Weide gehetzt werden? Gerade noch hast du hier deine schönen grünen Halme gefressen, aber dann heißt es auf einmal, Aufbruch, Aufbruch, schnell, schnell, schnell. Die nächste grüne Weide ist dort, schnell, 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 schnell. Seht ihr, der Mensch ist wie auch Schafe nicht dazu angelegt, in dauernder Hektik zu leben. Wir sind nicht auf der Flucht. Das heißt nicht, der Herr ist unser Treiber, sondern der Herr ist unser Hirte. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn du dauernd diesen Stecken, diesen Stab des Treibers im Nacken spürst. Ich muss, ich sollte, ich wollte. Ich habe gestern jemanden getroffen, der einmal zu dieser Gemeinde regelmäßig gehört hat oder Teil dieser Gemeinde war. Und ich habe ihn dann gefragt, sag mal, warum bist du eigentlich letzten Endes nicht mehr gekommen? Und er sagte dann, ich wusste das schon so halbwegs, aber es ist interessant, das noch einmal gehört zu haben. Er sagte, weißt du, ich hatte immer so einen Antreiber in mir. Und wenn ich in die Gemeinde kam, hatte ich immer den Eindruck, alles, was ich hörte, ging in diese Richtung. Du sollst, du musst. Aber weißt du, wenn du diesen Antreiber in dir hast, wenn du ein falsches Gottesbild hast, dann kannst du eigentlich fast hören, was du willst. Du wirst es falsch verstehen. Das ist niemals unsere Absicht und auch nicht die Absicht des Herrn, dass wir dich zu irgendetwas antreiben wollen. Nun, diese Person wusste das auch. Ich sage es nicht deswegen, um diese Person irgendwie bloßzustellen. Diese Person will auch wieder in die Gemeinde kommen, wenn die Zeit dazu da ist. Aber einfach als ein interessanter Nebengedanke. Der Herr ist nicht unser Treiber, sondern der Herr ist unser Hirte. Er will, dass uns nichts mangelt und er will uns lagern auf grünen Auen. Lass uns weiterlesen in Johannes Kapitel 10. Wir springen hier ein bisschen zwischen den Versen. Aber es ist sehr interessant, was Jesus sagt in Vers 9. Johannes 10, Vers 9. Er sagt hier, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Es ist interessant, womit Jesus sich assoziiert, nicht wahr? Einmal ist er der Hirte, einmal ist er der Weg, einmal ist er die Wahrheit und einmal ist er das Leben und einmal ist er die Tür. Und all das ist wahr. Jesus ist die Tür. Jesus ist die Tür zu den Schafen. Jesus ist die Tür zum ewigen Leben. Jesus ist die Tür zum Segen. Jesus ist die Tür zu Gott. Jesus ist die Tür zum ewigen Leben. Amen. Wenn du ins ewige Leben eingehen willst, im positiven Sinne, dann gibt es keinen anderen Weg als durch ihn. Er ist der Weg, der zu dieser Tür führt. Durch diese Tür musst du gehen, wenn du in die ewige Herrlichkeit eingehen willst. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, bist du schon durch Jesus hineingegangen. Seht ihr, es gibt keinen anderen Weg zum Frieden mit Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Mohammed war kein Weg zu Gott und ist kein Weg zu Gott. Buddha ist keine Tür zu Gott, obwohl er eine ziemlich breite Tür abgeben würde, nicht wahr? Und das nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinn, denn der Buddhismus lässt so ziemlich alles zu, was du irgendwie glauben willst. Ja, in einem gewissen Rahmen natürlich. Aber warum musst du kein heiliges Leben führen? Dort musst du nicht den einen Namen anrufen, der den Menschen gesetzt ist zur Errettung. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Und jetzt sagt Jesus etwas sehr Interessantes und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er wird Weide finden. Halleluja. Das ist eine Grundverheißung, die der Herr dir macht. Wenn du durch ihn hineingegangen bist ins Leben, dann wirst du nicht hinein und hinausgehen aus dem Leben, sondern du wirst gesegnet sein bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. 5. Mose 28. Du wirst gesegnet sein bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang und wirst, ganz allgemein gesprochen, Weide finden. Wenn du Weide finden möchtest, dann folge dem Herrn. Möchtest du Weide finden in deinem Berufsleben? Folge dem Herrn. Möchtest du Weide finden in deinen Beziehungen? Folge dem Herrn, umgib dich mit den Leuten, mit denen er dich zusammenbringen möchte. Es gibt so etwas wie göttliche Beziehungen. Es gibt Menschen, die du kennenlernen solltest in deinem Leben. Es gibt Menschen, wenn du die nicht kennenlernst, dann wird dir etwas mangeln. Seht ihr, für mich zum Beispiel ist Peter Hasler so ein Mensch. Hätte ich ihn nicht kennengelernt, dann würde ich sehr wahrscheinlich heute nicht hier stehen. Denn er war für mich der erste Pastor, dem es sich lohnte, nachzueifern. Wenn ich ihn und sein Leben angesehen habe, damals, als ich noch mir der Gedanke noch fern war, selbst Pastor zu werden, aber bei ihm habe ich etwas gesehen, doch, also wenn der Herr mich jemals berufen sollte in den geistlichen Dienst, dann so wie Peter Hasler. Deswegen musste ich diesen Mann kennenlernen. Es gibt göttliche Beziehungen, divine appointments, wie man es auf Englisch sagt. Diese Frau hier musste ich kennenlernen. Halleluja. Nun, ich wollte sie auch kennenlernen. Es war kein Zwang. Wehe mir, wenn ich diese Frau nicht heirate. Nein, ich habe sie freiwillig geheiratet. Halleluja. Und das war eine göttliche Verabredung, seht ihr? Ich fuhr im Herbst 1993 mit einem Koffer und einem Rucksack nach Berlin und sie war schon dort. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sie war schon dort und hat darauf gewartet, dass ihre göttliche Verabredung kommt. Es lohnt sich, auf göttliche Verabredungen zu warten. Amen. Du wirst ein- und ausgehen und Weide finden in deinen Beziehungen, wenn du den Herrn als deinen Hirten siehst. Du wirst den Herrn als deinen Hirten erfahren und Weide finden im geistlichen Sinn. Deswegen ist es so wichtig, dass du in der richtigen Gemeinde bist. Nun, Pastor Manfred, stellst dich hier hin und sagst in der richtigen Gemeinde. Heißt das etwa, dass es auch die falsche Gemeinde gibt? Ja. Du kannst in einer Gemeinde sein, wo du geistlich nicht das Futter bekommst, das du eigentlich brauchst, um geistlich wachsen zu können. Du kannst in einer Gemeinde sein, wo dir vorgegeben wird, hier ist das Gras am allergrünsten. Dabei ist es nicht mehr grün, sondern es ist schon Plastik. Ja, Plastikgras ist besonders grün, nicht wahr? Wenn du wirklich grünes Gras sehen willst, dann gehst du entweder auf den Golfplatz oder du kaufst dir ein Stück Plastikgras. Aber echter Rasen, ich habe es gestern wieder gesehen, als ich nämlich den zweiten Teil von unserem Rasen gemäht habe, echtes Gras ist grün, aber es ist nicht mehr als grün. Amen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. 5. Mose 28, 6. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und nun habe ich zum Schluss noch eine Stelle aus dem Johannesevangelium, wo sehr bildlich eigentlich zu sehen ist, wie der Herr uns auf grünen Auen weiden lässt. Ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und zwar findest du im Neuen Testament nicht sehr viele Stellen, wo das Wort grün vorkommt. Findest kaum Stellen, wo das Wort grün vorkommt. Warum auch? Nicht wahr? Die grüne Partei gab es damals noch nicht. Viele andere Gründe, um von grün zu reden, gab es auch nicht. Aber du findest diese eine wunderschöne Stelle im Johannesevangelium. Ich glaube, dass Johannes das absichtlich gemacht hat. Es scheint lapidar zu sein, die Bemerkung, die er hier macht, aber ich glaube, das ist ein bisschen hintergründig. Und wenn es Johannes nur gemacht hat, damit Pastor Manfred heute das predigen kann, dann reicht es schon. Johannes 6, die Verse 10 bis 11. Es ist eine Beschreibung der Speisung der 5000, wie du sie in jedem Evangelium findest. In jedem Evangelium findest du eine Beschreibung der Speisung der 5000. Sogar im Johannesevangelium, denn die meisten anderen Begebenheiten findest du bei Johannes nicht. Jesus sprach, macht, dass die Leute sich lagern. Macht, dass sich die Leute lagern. Mit anderen Worten, es ist etwas daran. Die Leute müssen gelagert werden. Sie müssen zur Ruhe kommen. Sie müssen wissen, wo sie dazugehören. Sie müssen wissen, wo ihre Lagerstätte ist. Und dann sagt Johannes, es war aber viel Gras an dem Ort. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Bist du nicht froh, dass Jesus nicht das Gras vermehrte? Er vermehrte das Brot. Es war übrigens, Entschuldigung, es war nicht das Wort grün, sondern es war das Wort Gras. Das Wort Gras kommt selten vor im Neuen Testament, aber hier erscheint es. Also ein Synonym für Weide oder Aue. Was tut Jesus hier? Er erweist sich buchstäblich als der gute Hirte. Er erweist sich buchstäblich als der Hirte, der seine Schafe lagert auf grünen Auen, auf dem grünen Gras und ihnen aber nicht Gras zur Speise gibt, sondern das, was sie zum Leben brauchen. Halleluja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Lasst uns das zum Schluss noch einmal zusammen als gemeinsames Bekenntnis bekennen. Und zwar diesmal mit aufgeschlagener Bibel. Denn letztes Mal, als ich das gemacht habe, habe ich doch glatt einen Vers vergessen. Habt ihr es gemerkt? Ja, einige hatten es gemerkt. Ich habe es nämlich am Donnerstag im Gebet schon angesagt. Psalm 23. Sprecht mir einfach nach. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Alle Tage meines Lebens. Alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen.